Herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast, diesmal schon zur 6. Folge der 2. Staffel von House of the Dragon, die den Titel Smallfolk, also das gemeine Volk, trägt. Ich bin euer nicht so gemeiner Moderator Bjarne und mit mir in der Leitung ist die liebe Hanna.
Hey. Moin moin.
Heute aus dem ganz, ganz weit entfernten Abstandsstudio. Ich hoffe, unsere Leitung hält.
Ja. Oh Gott, wir sind, was ist das? Heide Richtung Baltikum, glaube ich, sind wir heute.
Hui. Schon ein paar Kilometer dazwischen, ja. Leider sind wir auch wieder zu zweit. Der liebe Adam hat die Deadpool-Pressevorführung uns bevorzugt. Muss er wissen.
Genau, ich habe da auch ein kleines Feedback auch von dem lieben Olli aus Frankfurt. Und zwar schrieb er uns, wie konntet ihr nur eine Folge ohne Adam machen? Ein Hot D-Cast ohne ihn ist wie Mandalorian ohne Grogu. Und das, um ihn irgendwelche schnöden News schreiben zu lassen. Also wie gesagt, er ist heute in der PV, da können wir wirklich nichts gegen tun.
Ja, er schreibt, deshalb habe ich es betont, dass es heute seine Wahl war.
Genau. Ich war wirklich entsetzt, zutiefst. Für mich ist er das Highlight des Cast, weil er hier einen völlig unverbrauchten Blick einbringt. Und natürlich ist er auch überhaupt awesome. Ich bin so froh, dass es in dieser oft so toxischen Fanwelt Menschen wie ihn gibt. Oh, lieber Olli. Danke. Ja. Wir haben sowieso ganz viel Feedback bekommen. Vielleicht kann ich da gleich auch nochmal eingreifen. Und zwar Christian hatte uns auch geschrieben nochmal bezüglich, ich glaube, das interessiert uns auch immer, bezüglich der Drachen und zwar die Verwandtschaft zwischen Maelys und Vega. Da waren wir uns ja nicht so ganz sicher, ob vielleicht die Drachen auch verwandt sind irgendwie. Und er schreibt, meines Wissens nach sind sie nicht verwandt, aber Maelys war der Drache von Alyssa Targaryen und Vega von Balon Targaryen. Selbstverständlich waren sie Geschwister und die Eltern von Daemon und Viserys. Alyssa und Balon waren etwa 9 Jahre verheiratet. Sie heirateten im Jahr 75 nach Aegons Eroberung und Alyssa starb im Jahr 84. Insofern ist davon auszugehen, dass sich Maelys und Vega sehr gut kannten. Mindestens. Der Tod von Maelys ist dadurch umso tragischer.
Ja, die Drachen sind wie so langjährige Kollegen, also die kennen sich schon. Ist immer die Frage, wie sehr sie sich auch mögen.
Das stimmt, aber ich finde es ja schon bitter. Also wenn man so 9 Jahre zusammen vielleicht geflogen ist, wenn die ReiterInnen dann verheiratet waren und man fliegt zusammen, man macht vielleicht Ausflüge zusammen, weißt du, und dann nachher beißt man dem einen den Kopf ab.
Vielleicht ist es für die echt nur wie ein Job. Ich weiß nicht.
Genau, das wäre es erstmal von Feedback. Ich bringe den anderen Feedback noch gleich in der Diskussion mit rein.
Genau. Und wir hoffen natürlich, dass Adam nächste Woche wieder da ist, wenn er hört, wie sehr er die Menschen enttäuscht hat. ja, genau. Na, wir würden uns natürlich sehr freuen auch. Aber Hanna, für dich gab es ja diese Woche in der neuen Folge, um jetzt mal direkt einzusteigen, etwas, was ist das Gegenteil von einer Enttäuschung, eine erfreuliche Überraschung, nämlich direkt zum Anfang. Das Intro,
Teppich-Time. Genau, ich hatte Yay, Hanna ist glücklich, Teppich-Time. Ich hatte leider gar nicht so viel Zeit, das dezidiert zu checken, deswegen hoffe ich auch ein bisschen auf dich. Aber was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist Maelys und Sunfire. Bin ich da korrekt?
Das stimmt, genau.
Und da ist ja auch so eine menschliche Abbildung in der Mitte, trägt so weiß und hat ein Schwert in der Hand. Und da konnte ich nicht so ganz erkennen, ob das Aegon sein sollte oder doch eher Daemon. Ich habe aber die Augenklappe irgendwie nicht entdeckt. Ich würde mir aber vorstellen können, dass Aemond. Ich channele Adam. Aemond ist, und ich hatte das Gefühl, dass auch die Redcatcher und die anderen Bilder weiter drin sind. Also unsere Theorie, dass dann neue reinkommen, 2 neue und 2 alte, also ältere wieder gehen. Ich glaube, die stimmt gar nicht mehr so genau, oder?
Genau, also wir haben weiterhin Luke, der aus der Luft gepflückt wird. Wir haben weiterhin den kleinen geköpften Jaehaerys, die Rattenfänger sind noch da und jetzt halt der Drachentanz. Ich habe wieder die beiden Intros ursprünglich und das Neue nebeneinander laufen lassen und habe gesehen, dass sie da vor allem die Rhaenyra und Aegon-Einstellungen, da haben sie ein paar rausgenommen. Also da haben wir so Bilder gesehen, wie Rhaenyra und Aegon da irgendwie mit ihren Drachen und Raben und so weiter unterwegs sind und noch ein paar andere Sachen und da haben sie halt Zeit gespart.
Aber doch interessant, ne? Dass also unsere Theorie mit den 2 neu, 2 alte sozusagen immer austauschen nicht stimmt, sondern dass sie wirklich auch den gesamten Vorspann dann umschneiden.
Ich habe bei dem Teppich auch schon irgendwie aufgehört mitzuraten, weil wir haben ja auch schon seit 2 Wochen darauf gewartet, dass das jetzt kommt. Also ich lasse mich da jetzt einfach überraschen, weil ich weiß nicht, ob da wirklich ein großes System dahinter ist.
Was mir noch aufgefallen ist, als ich den Namen des Regisseurs sah, hier Andrzej Parek, dass ich dachte so, okay, der Name kommt mir gar nicht bekannt vor. Und ich habe mal geschaut, dass das ja eigentlich ein sehr bekannter Kameramann ist und er relativ selten Regie geführt hat, unter anderem recht viel bei Succession und eine Folge Watchmen. Aber finde ich ja auch immer toll, wenn sie wirklich auch, sage ich mal, jüngere, neuere Leute ranlassen an das Regie-Thema. Und dass es jetzt hier, also wie gesagt, ein Kameramann ist, der irgendwie dann auch in die Regie gestiegen ist.
Ja, das ist immer super spannend, wenn man weiß, aus welchen Ecken die Regisseure auch kommen, ob er jetzt vielleicht eher einen noch besseren Blick hat auf die, auf die Bildsprache und so. Aber er hat tatsächlich, glaube ich, für Succession auch einen Emmy gewonnen. Also so ganz up and coming ist er gar nicht mehr. Ist ja auch schon recht etabliert dadurch. Aber ja, hat mich auch sehr gefreut. Auf jeden Fall auch ein neuer Name wieder. Genau. Der Einstieg dann in die richtige Folge war ja auch relativ interessant. Wir sind am Golden Tooth oder Goldzahn auf Deutsch. Das ist ein Haus in den Westerlanden, den Westerlands, wo das Haus Lannister herrscht. Und die Lannisters, hier sehen wir Lord Jason Lannister, die kommen ja dort mit ihrer Armee und mit einem Löwen im Gepäck. Der Löwe hat sicherlich auch dich sehr in Entzückung versetzt, zumindest mich auf jeden Fall. Glaubst du, der wird eigentlich dann auch im Kampf eingesetzt? Oder warum haben sie den dabei? Ist das nur ein Maskottchen oder...
Ich glaube, ich habe sogar zwei Löwen in Käfigen gesehen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir ging. Und ich finde es ja immer so krass, wenn mein Wappentier ein Löwe ist, dann würde ich den ungern eigentlich im Käfig dabei rumtragen. Ich weiß auch nicht. Also natürlich müsste er im Käfig sein und nicht frei rumlaufen. Das ist mir schon klar. Aber ich finde immer, es ist so doppelt irgendwie negativ für mein Wappen, wenn mein Wappentier, wenn das dann auch noch im Käfig ist. Oder sehe ich das falsch? Weil ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie groß in die Kampfhandlung eingreifen. Weil ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Lannister die irgendwie gut trainieren können oder gut behandeln können. Gerade weil die Käfige ja auch wahnsinnig eng sind. Also muss ja auch furchtbar sein für so einen Löwen, da irgendwie durch ganz Westeros, also bis jetzt halb Westeros, aber dann vielleicht ganz Westeros rumtransportiert zu werden. Also ich war ein bisschen pikiert. Also es passt irgendwie für sie, ne, weil sie das irgendwie auch, das Tier bändigen und irgendwie da so ihre Ego-Show irgendwie abfahren. Aber trotzdem fand ich irgendwie doof.
Ja, das stimmt schon. Symbolisch ist es wirklich eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. Aber ich habe natürlich gleich an House Stark gedacht in Game of Thrones, wo wir dann auch die Schattenwölfe oftmals auch in der Schlacht wirklich auch aktiv gesehen haben. Ist halt die Frage jetzt im Zeitalter der Drachen, ob wirklich jetzt so ein Löwe dann noch viel ausrichten kann, wenn er dann vor einem Cyrex oder so steht, dann ist es, glaube ich, eher ja, schwierig. Aber der Löwe hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit gefesselt, sodass ich auch fast überhört hätte, dass wir wieder ein paar Zahlen präsentiert kriegen. Also Lord Jason erwähnt ja 1000 Ritter, 7000 Bogenschützen plus ein Löwe. Freut mich immer sehr, wenn wir so ein bisschen diese Zahlenspiele und die Logistik des Krieges sehen. Das hast du, glaube ich, auch in den letzten Folgen immer mal wieder positiv hervorgehoben, oder?
Das stimmt, genau. Ganz schön viele fand ich, ne? 7000 Bogenschützen, ne? 1000 Ritter, du sagtest es, 500 noch von dem Tooth mit dazu. Also die Armeen, die sammeln sich, ne? Und ich glaube, eine Info auch schon vorweg, wir hören ja auch später, dass es 14 Tage braucht von King's Landing mit einer Armee nach Harrenhal.
Genau, ja. Nee, bei sowas spitzen wir immer die Ohren, außer wir sind abgelenkt von irgendwelchen coolen Tieren. Ich habe bei dieser Folge sehr oft an dich denken müssen. Also natürlich direkt beim Intro, ich wusste, dass du dich darüber freuen würdest. Dann später natürlich noch ein anderer Moment, der dich sicher sehr, sehr erfreut hat. Dazu kommen wir. Aber auch eine böse Überraschung, glaube ich.
Und die Kutsche. Die Kutsche. Ich habe so gekotzt. Ich dachte mir, nein, nein, nein. Aber ja, wir kommen, glaube ich, noch dazu.
Genau. Ich würde es noch als Cliffhanger offen lassen, aber ja, genau, die Kutsche.
Aber vielleicht auch dazu kleines Feedback. Ich musste sehr lachen. Und zwar hatten wir hier via Threads. Sorry, ich schaue immer sehr selten bei Threads rein, aber da ist ja Serienjunkies auch aktiv. Also wenn ihr da vielleicht bei Instagram seid, folgt auch gerne dem Serienjunkies-Kanal. Mir könnt ihr da natürlich auch folgen und Adam auch. Bjarne, ich glaube, du bist nicht bei, ne, bei Threads, aber vielleicht über St. Podcast, ne, wenn ihr Lust habt dazu, auch das schöne andere Podcast-Format. Ne? Jedenfalls schrieb dort die liebe She Bodrea, ich hoffe, es ist eine sie oder die Person, schrieb jedenfalls Babydrachen, Pedisi, Bastarde, Oman. Ich kann den Podcast schon fühlen.
Ja, nee, ich hatte auch das Gefühl, das wird eine gute Folge für uns. Die Zielgruppe Hannah ist sehr stark angesprochen worden.
Oh, sweet.
Genau, ich habe es ja letzte Woche, weil wir so ein bisschen mehr auf die Zeit achten wollten, nicht wirklich geschafft, die Szenen zu priorisieren, weil ich jede Szene gleich wichtig finde. Aber ich glaube, wir schaffen es diesmal nicht, über alles zu reden. Also habe ich mir überlegt, ich frage dich diese Woche einfach, wenn wir vielleicht wieder mal bei Team Grün einsteigen, was ist dir da vom Anfang der Folge im Gedächtnis geblieben?
Also genau, wenn wir an Team Grün denken, glaube ich, haben wir ja relativ schnell auch gleich oder sofort den Grünen Rat. Und wenn ich an die Folge denke, denke ich natürlich an eigentlich die wichtigste Message, die ich so mitnehme aus dem grünen kleinen Rad. Und zwar zum einen, dass natürlich Alicent extrem irgendwie zusammengestaucht wird. Und zum anderen, dass eigentlich Aemond dementsprechend da die komplett Alleinherrschaft nimmt. Und auch Stellaris irgendwie eine Gewahrt spricht. Sir Otto Hightower eigentlich wieder zurückgeführt werden will. Aber ich finde, da waren wahnsinnige Entwicklungen im kleinen Rad.
Ja, absolut. Also das mit Alicent sicherlich so die größte Neuigkeit. Ich fand dann später auch, wo sie dann nochmal Aemond unter vier Augen spricht, dieses eine Zitat, was sie da so raushaut, so, sind deine kindlichen Kränkungen noch nicht ausreichend genug gerecht worden? Also es war einfach so zielscharf auf genau das, was eigentlich dort im Mittelpunkt seiner ganzen Macht steht. Richtig gute Line. Sehr interessant, was Alicent angeht, hier als Info aus dem Rat auch noch etwas, was Adam mal angesprochen hatte. Warum kann man eigentlich die Königin Witwe nicht nochmal verheiraten? Weil sie ja sicherlich einen hohen Marktwert hat im Heiratsspiel von Westeros. Und das wurde ja hier tatsächlich diesmal diskutiert. Weil wir hatten, glaube ich, Adam gesagt, nee, das geht nicht. Was für eine doofe Frage. Aber scheinbar geht das doch. Also es geht da um Dalton Greyjoy, auch die Rote Krake genannt. Da hatten wir auch schon mal eine nette Zuschrift bekommen. Den will man nämlich als Unterstützung für die königliche Flotte gewinnen. Aber irgendwie wartet er noch so ein bisschen ab, wie jetzt wirklich der Wind bläst und wem er sich dann anschließen kann. Und Alicent wäre vielleicht ein guter Grund, auf seine Seite zu kommen. Aber für wie wahrscheinlich hättest du das gehalten, dass das überhaupt möglich ist? Das ist so ein bisschen Alicent so als sehr gut gebildete Südlady. Das ist so ein bisschen wie, wenn man Sissy an irgendeinem Viking oder sowas verheiraten würde, oder?
Ja, ich glaube, wenn wir uns auch den Greyjoy, ne, The Red Kraken irgendwie anschauen, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist der nicht auch noch derbe jung? Ich glaube, der ist irgendwie so ein Teenager, 16, 17 irgendwas und ist halt auch total wild und unbändig und wie du sagst, irgendwie so der verrückteste Wikinger, der da irgendwie rumherrscht und sehr brutal natürlich auch. Und dann willst du jetzt so eine gestandene, genau, ne, Südstaaten-Lady oder was hast du sie genannt? Genau, feine Lady da irgendwie mit so einem Brute irgendwie verheiraten. Also ja, nochmal Kudos an Adam, dass er daran dachte. Wichtig, klar. Aber ich fand es auch interessant, wie Alicent dann auch so ganz schnell sagte, nein, 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 bitte nicht, so ungefähr. Aber ich glaube, wir merken so als Fazit einfach, wie sehr Alicent keine Macht mehr hat. Ne? Zero. Also 0,000. Ja. Ne? Your need is ended, sagt Aemond auch. Und dann, ja, sie soll sich mehr domestic pursuits irgendwie zuwenden. Ne? Auch hart, finde ich. Also so eine gestandene Frau, die irgendwie jahrelang da auch im kleinen Rat wirklich auch alles gemanagt hat, wird einfach so aufs Abstellgleis gestellt. Und nicht nur das, sondern soll auch noch verheiratet werden. Also wirklich, sie wird eigentlich zum Spielball.
Ja, na, das wäre schon echt heftig. Und wir haben ja auch die Eiseninseln und auch das, also Pike heißt ja deren Sitz dort auch, haben wir auch bei Game of Thrones schon gesehen, sehr, sehr ungemütlich. Da würde ich nicht wohnen wollen, auch nee. Im Prinzip. Es gibt aber zum Glück noch eine Alternative, was diese Seefrage angeht. Übrigens auch dort interessant, Lord Tyland, Sir Tyland Lannister, der ja auch gerade so einen Anschiss kriegt von Aemond, der ist ja auch der Master of the Ships gerade. Das heißt, dass die Seeblockade der Seasnake immer noch intakt ist, das ist so ein bisschen auch seine Schuld. Aber die Alternative, die Aemond noch reinbringt, ist ja die Triarchy. Erinnerst du dich noch? Erste Staffel sehr oft erwähnt, glaube ich, nicht unser liebster Aspekt auch.
Oh Gott, ja, ich erinnere mich dunkel und ich glaube, das Fazit ist ja auch, dass man ihr natürlich nicht trauen kann, ne? Weil das ja auch mehr oder weniger, sind das nicht auch so Piraten eigentlich, so zusammengewürfelte Piraten, mit denen man irgendwie keinen Deal, also man kann natürlich einen Deal mit denen versuchen zu verhandeln, aber ob der wirklich eingehalten wird und ob man die, und ich glaube, das wird auch explizit gesagt, so nah an King's Landing ranlassen will, ohne andere Möglichkeit der Verteidigung, ist natürlich fragwürdig, weil sonst wird da irgendwie noch, ich weiß nicht, King's Landing überfallen oder so. Also mit wem man sich da zusammentun möchte gegen die Blacks, sind natürlich auch sehr schlechte, sage ich mal, und gefährliche Möglichkeiten.
Ja, es wäre sicherlich eine Verzweiflungstat auch ein Stück weit. Aber ich fand diese Folge sehr schön. Wir kriegen sehr viel Naval-Strategien vorgetragen. Also da bahnt sich irgendeine Art von Seeschlacht vielleicht auch noch an. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Das Thema Schiffe spielt ja allgemein auch in der Folge noch eine Rolle. Da kommen wir dann später nochmal dazu. Aber ansonsten habe ich aus dieser Frühphase auch noch mitgenommen, wenn wir nochmal kurz in King's Landing bleiben wollen, dass Aemond natürlich auch, was Aegon angeht, jetzt ganz schön dolle auftrumpft. Ne? Also er geht ja dann an sein Krankenbett und ja, bedroht ihn quasi mit seinem Leben. Wenn er verrät, was da wirklich passiert ist in Rook's Rest bei dem Drachentanz, dann ist er tot. Und das fand ich schon echt heftig. So deutlich.
Ja, auch. Und Ja, und wie krass er das macht, ne? Er nimmt diesen komischen Abstimmungsball, nennen wir ihn mal so, oder die Abstimmungskugel und drückt die dann wirklich so auf die frisch, ich weiß nicht, gewechselte Wunde. Und wie du sagst, es ist also eine eindeutige Drohung, ne? Wenn du irgendwas hier kundtust, ne, bringe ich dich einfach um da unten. Und ja, also es tat mir, Aegon tat mir fast leid. Also es ist wirklich so. Und wir haben ja schon mehrfach gesagt, was er natürlich auch für ein Mensch ist und Vergewaltiger und was auch immer. Aber er tat mir wirklich leid. Also ich glaube, Aemond ist jetzt wirklich so der Bösewicht par excellence.
Ja.
Vielleicht noch eine Sache, die ich erwähnen möchte. Das fand ich auch ganz interessant, dass alle kriegen ja irgendwie einen gewatscht. Auch der Meister, als er dann sozusagen zu spät kam, so, warum bist du zu spät, so ungefähr. Sir Criston Cole im Sinne von, er ist ja eigentlich die Hand, aber es wird ja recht deutlich, dass also Aemond eine neue Hand will, und zwar, wie gesagt, Sir Otto. Aber das fand ich auch krass, als dann Larys kurzzeitig dachte so, oh, ich werde zur Hand, weil er irgendwie beauftragt wird. Und dann so, no, you toad, fetch Sir Otto. Ne?
Ja.
Also du, ich weiß nicht, du Kröte, oder was sagt er? Naja, du Kröte, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast hier gar nichts zu melden, du musst nur irgendwie Sir Otto holen und sowas. Natürlich komme ich nicht darauf, dich, kleine Wurst, hier irgendwie als Hand festzulegen.
Ja. Ah, oh, das fand ich auch heftig, wie er mit seinen Gefühlen spielt. Da hat man also, dass man jetzt echt mit Aegons und Larys und solchen Leuten Mitleid hat.
Tywin. Tywin auch.
Ja, Thailand.
Ach, Thailand.
Tywin wäre schön, wenn der da wäre. Wenn Tywin da wäre, dann würde Aemond, glaube ich, nicht so eine große Klappe haben. Aber ja, genau.
Thailand, ne? Ja, krass. Ja.
Die große Idee, Otto zurückzuholen, wie findest du die?
Ich vermisse ihn ein bisschen. Also ich mag ja gerne, ich glaube, das hattest du ja auch gesagt, ne? Was war das? Brother oder so? Diese Shakespearean, ich weiß nicht, nördliche, englische Variante finde ich ja schon immer schön. Und so ein bisschen in den Szenen hätte ich ihn gerne noch dabei. Ich finde es gut. Ja. Ich hoffe, er kommt schnell wieder.
Er fehlt sehr, sehr in der Serie. Ich hoffe auch, dass er wiederkommt. Wäre dann schon sein dritter Versuch als Hand. Das ist wahrscheinlich dann auch neuer Rekord ist in Westeros. Aber wenn er zurückkommt, dann wird er wahrscheinlich auch einen gewissen Daeron zurück oder mitbringen, das erste Mal, nämlich Allisons jüngsten Sohn, der bisher nur erwähnt wurde und auch diesmal nur erwähnt wird. Ich glaube ja weiterhin, dass Otto und auch Daeron erst nächste Staffel dann am Start sind. Aber wir erfahren ja immerhin über Daeron im Gespräch nämlich von Allison und ihrem Bruder Gawain etwas sehr, sehr Wichtiges, nämlich, dass er kein absoluter Psycho ist, so wie Aemond und Aegon, sondern dass er irgendwie ein ganz lieber Kerl ist. So ist gerade 16, hat aber auch schon seinen eigenen Drachen und ja, irgendwie beruhigend zu wissen, dass es da noch einen gibt, oder?
Ja, und ich fand es natürlich auch sehr bewegend. Sie fragt halt, wie er so ist, ne? Und dann sagt ja auch der Bruder so, ne, he is kind. Und dann sagt ja auch der Bruder, glaube ich, ne, da hast du was richtig gemacht. Und sie so, ja, wer weiß, ist das hier die Red Keep, die wirklich die jungen Menschen, sage ich mal, irgendwie zum Schlechten bringt? Oder ist es vielleicht auch die Abwesenheit der Mutter? Und das fand ich doch auch eine große Erkenntnis von Alicent, weil wir uns ja auch in den letzten Folgen immer gefragt haben, sie war ja auch nicht besonders liebevoll im Umgang mit ihren Kindern. Und dass jetzt also ein Daeron, der einfach da, und ich meine, wir wissen das ja so ein bisschen auch von Sam aus der Game of Thrones Serie, das sind ja Meister, die sitzen ja nur da in Bibliotheken und lesen und lernen und Co. Und es ist, glaube ich, auch eine sehr karge Ausbildung. Und dass das irgendwie jetzt vielleicht besser ist, als nah an der Familie zu sein und an der Liebe der Mutter, ist natürlich schon bitter.
Stimmt, ja. Es ist ja sowieso noch offen, was jetzt eigentlich mit Otto ist. Also man hat schon viele Briefe anscheinend zu ihm geschickt, aber es kommt keine Antwort. Man weiß nicht, ob er vielleicht in Highgarden ist, also beim Haus Tyrell, was ja auch eigentlich sehr, sehr wichtig sein könnte gerade, ist mir nochmal aufgefallen, weil King's Landing leidet ja gerade unter Hunger und das Haus Tyrell ist ja so die Kornkammer des Reiches und das liegt eher so südwestlich von King's Landing. Das heißt, es wäre von der Seeblockade nicht betroffen. Also warum Haus Tyrell nicht noch mehr in die Verantwortung gerade gezogen wird, um die Hauptstadt zu beruhigen, wundert mich auch. Aber vielleicht ist Otto ja da gerade. Wir wissen es einfach nicht. Was irgendwie auch recht spannend ist, dass er sich gerade so mysteriös macht.
Vielleicht noch eine Info. Das fand ich auch, da habe ich auch meine Ohren ein bisschen gespitzt. Und zwar, was die Beesburys gerade machen. Wir haben ja auch gehört, ne? Lord Beesbury, unser Freund hier auch aus, wie heißt die Serie nochmal, mit Phoebe Waller-Bridge.
Fleabag?
Fleabag. Genau, er spielte doch den Vater bei Fleabag. Deswegen musste ich ja immer so ein bisschen lachen.
Ne?
Und deswegen, also die Beesburys, also Lord Beesbury, der ja einfach umgebracht wurde von Sir Criston war es, glaube ich, dass die also jetzt auch aufmupfen, finde ich auch ganz interessant. Also alles, was da auch im kleinen Rat stattfindet, ne? Was für Folgen das natürlich hat bei den jeweiligen Häusern.
Genau, ja, die Bienen stechen endlich zu. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Haus Bienengraben. Und genau, sie haben halt die Hightowers angegriffen, also Hohen Turm, das Haus von Alicent und Otto. Also selbst auch in der Reach, so heißt ja das Gebiet dort in Westeros, ist anscheinend schon wirklich der Krieg eskaliert. Wir hatten es ja mit der brennenden Mühle, dass das so die erste Schlacht war, dann Rook's Rest, aber es scheint jetzt überall so kleine Hotspots schon zu geben. Auch sehr spannend. Grüner Rat, wir kommen natürlich später nochmal zu dem großen Tumult in der Hauptstadt, aber hast du sonst noch was für den Anfang?
Nope, ich bin durch.
Sehr schön, dann Hanna, Harrenhall, Daemons Albträume gehen weiter. Hast du da Gesprächsbedarf?
Oh Gott, ich finde weiterhin das mit Abstand die langweiligsten Parts. Wobei ich hier sagen muss, finde ich, ich glaube, wir haben auch eine Zuschrift dazu bekommen. Ich schaue mal gerade, ob ich sie schnell finde. Und zwar, die Zuschrift ist hier von der lieben Ilka, genau, via Twitter. Aber vielen Dank, ich muss immer sehr schmunzeln, wenn ich von dir höre. Und zwar schreibt sie Team Baby Dragon, ja, kommen wir noch drauf, aber auch Daemons Therapy. Und ich weiß ja nicht, ich finde, das klingt wirklich so, als ob irgendwie Daemon da seine Therapie irgendwie Sitzungen macht und irgendwie aufarbeitet. Das haben wir ja auch schon gesagt, was er irgendwie alles getan hat. Und ich war natürlich sehr dankbar, dass wir jetzt Paddy Constantine wieder oder Constantine wiedersehen. Wir hatten es ja vermutet, ne? Ich glaube, wir hatten es gehofft, sagen wir so. Und uns natürlich ein bisschen off. Wir sehen ja unter anderem auch dann, glaube ich, in der zweiten Vision, wie Viserys natürlich dann trauert am Grab seiner Frau. Und dann dachte ich mir, hui, ja, also schön, dass die dann sich irgendwie wieder zusammenfinden, nachdem ja vorher auch Viserys sagte, oh Gott, du hast meinen Sohn, ne, hier, du, was war das, the heir for a day, ne, als dann der kleine Sohn gestorben ist, nach der Geburt direkt so verunglimpft. Sie umarmen sich dann und ich habe das Gefühl, er hat so ein bisschen damit abgeschlossen. Andererseits, oh, ich brauche diese Vision nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, I don't care.
Also wenn es wirklich Therapie für Daemon ist, dann bin ich als Psychologe natürlich absolut dafür, yay. Aber ja, ich weiß nicht, es bringt halt auch alles nicht wirklich einen Mehrwert. Also natürlich Paddy wiederzusehen, hatte ich mich auch super drauf gefreut und war jetzt echt überrascht, wie kalt mich das gelassen hat. Einfach weil es leider Teil dieses schwächsten Elements dieser Staffel ist. Diese Traumszenen sind einfach so lame und es ist ja genau, nichts Neues. Es ist nur wieder, eher vor Day hatten wir in der ersten Staffel alles schon so ein bisschen schlechtes Gewissen nochmal aufarbeiten und dann haben sie von Viserys natürlich auch so an eine seiner nicht so großen Glanzstunden erinnert, nämlich wenn wir uns nochmal erinnern, wie seine Frau Emma damals eigentlich gestorben ist. Das ging ja auch ein Stück weit auf seine Entscheidung zurück, ne? Also er hat gesagt, ich entscheide mich für den Sohn, was jetzt aus ihr wird, ist egal. Und dann war es ja auch so brutal, wie sie dann wirklich so voller Todesangst dort liegt und weiß, jetzt ist es vorbei und ihr Mann ist jetzt auch nicht mehr an ihrer Seite. Es ist schon heftig, da nochmal uns dran zu erinnern. Aber ja, die gesamte Szene hat mir nichts gebracht. Das einzige Highlight in Harrenhall wieder Sir Simon Strong, mein absoluter Liebling, der es einfach wagt, als Daemon gerade so komplett ausrastet und hier wild mit seinem Dolch herumwedelt, dass er ihn einfach so anschuscht. So, das ist schon echt sehr, sehr mutig. Mutiger als Sir Stefan wahrscheinlich später noch bei Seasmoke.
Das stimmt. Und was ich auch echt relativ spannend fand, war die Szene dann halt mit Alice Rivers. Also wir sehen dann Daemon, der irgendwie abzischen will, hat sein Overnight Bag irgendwie umgeschnallt und will gerade zum Flugplatz gehen, wo Caraxes wartet, ne, zum Privatjet, der da irgendwie schön schlummert. Und dann steht einfach Alice da mitten im Weg, so ungefähr. Und da frage ich dich, Bjarne, ganz ehrlich, glaubst du, dass, sie sagte ja auch in der Folge, in zwei Folgen vorher ja auch, ich bin eine Schleiereule, ne? Das sagte sie ja explizit. Jetzt sehen wir, wie sie sehr theatralisch die Eule da zu sich ruft. Glaubst du, sie ist ein Varg?
Oh, also da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre natürlich, ich wüsste nicht, was das jetzt wirklich ändert in der Geschichte, aber es wäre auf jeden Fall cool. Also dann, ja doch. Das würde sie auf jeden Fall als Charakter interessanter machen, weil du hast ja bisher auch noch so gar nicht irgendwie für sie was empfunden, glaube ich, ne?
Überhaupt nicht. Und wie gesagt, sie war sehr theatralisch, die Szene. Aber ich glaube, man sollte ja schon sehr verdeutlichen, wie sehr sie da mit ihrer Eule irgendwie im Zusammenschluss ist. Wir hatten ja auch in den Folgen zuvor schon mal überlegt, ob nicht auch Sir Laris mit seinen Ratten irgendwie vielleicht bestimmte Mächte hat. Oh Gott. Denn ne, Harrenhal ist ja sehr magisch. Ja. Und die beiden scheinen ja auch eventuell verwandt zu sein.
Oh, wenn wir da nochmal kurz reingehen können, da habe ich nämlich auch so eine kleine Klammer, weil Larys, der wir haben ja dann diese sehr rührende Szene zwischen Larys und Aegon, auch noch in King's Landing, wo er ihm so ein bisschen Mut macht, so, hey, das Gute ist jetzt, wenn dich alle unterschätzen, dann hast du einen Vorteil, bla. Aber er erwähnt ja, dass dort irgendwie bei seiner Geburt damals der Verdacht im Raum stand, dass sein Klumpfuß irgendwas mit Hexenwerk zu tun gehabt haben könnte. Und wir kennen natürlich eine sehr starke Hexenverdächtige in Harrenhal, nämlich Alice. Die Frage ist halt nur, ob sie alt genug sein könnte, um damals schon da gewesen sein kann, zu sein. Aber ja, wenn sie eine Hexe ist, warum nicht, oder? Was denkst du dazu?
Ich denke auch immer, dass in der Welt von Game of Thrones die Ladies ja auch ein gewisses Alter haben können. Wir denken an Melisandre.
Hm, stimmt. Oder Kristen Cole. Der hätte auch
stimmt. Also das fand ich schon ganz spannend. Und ich fand auch bitter, dass sie halt sagt, ne, hier, also dass wir Daemon ja auch mal sehen, wie er sagt, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben ihn noch nie gesehen, dass er irgendwie wirklich jemanden bittet um etwas, um Hilfe bittet in dem Falle. Und sie sagt so, ja, ich kümmere mich drum, ne, ich werde hier die Riverlands irgendwie mit den Tullys, das werde ich schon klären. Warte 3 Nächte oder 3 Tage und es wird passieren.
Hm.
Hui. Und dann hören wir ja auch, was passiert.
Ja. Aber erstmals fällt mir auf, stimmt, wenn er Hilfe sucht, dann heißt das ja, dass die Therapie anschlägt ein Stück weit. Das ist auf jeden Fall eine große Entwicklung für ihn, für seinen Charakter.
Ich sehe dich gerade mit so einem Clipboard, weißt du, und dann so, check, weißt du, er bittet um Hilfe, Einsicht, check.
Daemon wäre ein sehr spannender Patient. Aber ja, ich glaube, da haben wir dann gleich das nächste Verbrechen, was man Alice zur Last legen könnte, denn es sieht ja ganz so aus, als ob sie da bei Lord Grover, ich habe übrigens nochmal in die deutsche Synchro reingeschaut, er wird dort leider doch nicht Groby Tully genannt, anscheinend haben sie da nicht den Mut für gehabt, in den Büchern heißt er jedenfalls Groby auf Deutsch, aber in der Serie ist es auf Deutsch und Englisch Grover, der ist tot und ja, Alice hat ja irgendwas vielleicht damit zu tun, oder? Sir Simon sagt ja zumindest, dass sie noch versucht hat zu helfen, also in Anführungszeichen zu helfen.
Ja, ich dachte mir auch, wie bitter, weißt du, sie haben jetzt irgendwie die große Heilerin, ne, Alice Rivers irgendwie noch bekommen aus Harrenhal und dann 3 Tage später ist er tot, wo ich denke, ist auch ein bisschen auffällig, oder?
Ja, vielleicht hat sie es ja als Eule gemacht, so wie bei The Staircase, wo auch eine Eule der Hauptverdächtige ist am Ende. Hat die Treppe runtergeschubst, weiß nicht.
Tja, also ich denke, es ist eindeutig, ne? Und es löst natürlich in dem Sinne ein bisschen die Probleme von Daemon. Zumindest, dass jetzt also die Nachfolge geklärt ist und also jetzt der kleine, wie hieß der Sir Oscar, ich glaube, oder? Oscar Tully? Der
ja,
kleine Lord,
genau.
Also jetzt der Chef, der Lord von Riverrun ist. Und jetzt geht's natürlich in die neue Runde, ob er da irgendwie seine ganzen Männer hinter sich zusammentreiben kann und somit auch für Daemon einfach interessanter wird.
Hm, ja. Ich würde sagen, es bleibt spannend, aber das wäre eine absolute Übertreibung. Aber ja, ich denke, immerhin, wie du gesagt hast, Alice war jetzt mal recht interessant doch. Und wir haben Paddy gesehen, also ein bisschen was holt man da vielleicht doch noch raus.
Und ich glaube, dass jetzt die Visionen aufhören. Glaubst du nicht?
Ja, hoffentlich. Ich hoffe es. Aber wir haben ja noch so viele Figuren aus Staffel 1 noch nicht gesehen. Crabfeeder kommt ja auch noch und hält ihm dann den Vortrag, was er den Krabben angetan hat. Naja. Aber wollen wir sonst einfach nach Dragonstone weiterspringen? So für mich der spannendste Teil der Folge, wie so oft tatsächlich. Erzähl doch mal, was hat denn Rhaenyra da für ein tolles Drachenexperiment geplant? Versuchsaufbau.
Genau, wir versuchen jetzt natürlich, also Sir, ich guck mal gerade, Sir Stefan, ne, heißt er, den wir natürlich auch schon kennen, mit dem war sie ja auch in King's Landing, meine ich, ne? Als sie da auf der geheimen Mission war in Verkleidung. Das hat sie doch mit Sir Stefan
genau
gemacht, ne? Meine ich. Sein Vater wurde ja auch getötet, das haben wir auch gesehen. Und von Sir Criston, geköpft sogar. Und ja, jetzt ist also Sir Stefan wird die frohe Kunde verbreitet, dass er also ein Nachfahre mütterlicherseits mit targarischem Blut sei. Ich glaube, es war irgendwie, was war das? Die Urgroßmutter oder Ur-Ur-Urgroßmutter sei eine Targaryen gewesen. Und Rhaenyra verkündet also mit einem Dokument in der Hand, wo ich immer dachte, oh Gott, das wird gleich verbrannt. Dachtest du das auch? Das war immer so dicht an der Kerze. Ich dachte so, oh Gott, lass das Nachweisdokument, das Geburtsdokument nicht verbrennen. Und sie verkündet also jetzt auch vor dem Rat, dass er also die Möglichkeit hat, ein Drachenreiter zu sein. Und man sieht auch, dass alle sehr verwundert sind. Also diese alte Problematik, dass einfach Targaryens so besonders sind und nur sie die Drachen bändigen und zähmen und reiten können. Mhm. Und dass wenn jetzt also irgendein, in Anführungsstrichen, dahergelaufener Sir Stefan das auch irgendwie können sollte, wäre das natürlich auch irgendwie eine Degradierung der Targaryens insgesamt. Das fand ich ganz spannend.
Ja.
Aber ja,
stimmt.
Also ne, wir sehen den Versuch und da muss ich sagen, das war schon super spannend, die Szene fand ich, wie dann also wieder die Wärter da irgendwie so ein Lied anstimmen, man
so
irgendwie so im Loch gar nicht sieht, welcher Drache kommt. Also ich habe das so verstanden, dass sie singen und warten, welcher Drache kommt? Oder denkst du, sie haben bewusst einen Drachen gesucht?
Naja, wir haben ja schon auch gehört, dass Seasmoke so ein bisschen auf der Suche war. Seasmoke hat ja aktiv wieder versucht zu daten. So ein bisschen ist da mal so unruhig rumgeflogen und so. Also ich glaube schon, dass sie an Seasmoke gedacht haben als allererstes. Aber ja, es hätte vielleicht auch ein Wormifor oder so dort rauskommen können. Aber es war natürlich extrem cool da, dieser Gesang in der Höhle und auch diese Dragonkeeper, die sind, also wie die da einfach nur dastehen in ihren einfachen Gewändern oder noch mit ihren Holzstöckern. Das ist irgendwie auch so die merkwürdigste Art ist, um sich gegen einen Drachen im Notfall, ich weiß nicht, ob wehren zu können oder was der überhaupt bringen soll. Da habe ich mich auch gefragt, wenn die so eng an die Drachen rangehen können, warum probiert man es nicht dann auch mit denen, auch wenn die jetzt kein Drachenblut haben, aber die Drachen kennen die ja immerhin, das sind ja so ihre Zoowärter quasi.
Stimmt, ich habe mich auch gefragt, hatten die nicht früher in King's Landing so Speere? Weil jetzt, finde ich, sahen die Stöcker, genau wie du sagst, auch sehr klapprig aus. Also ob ein Drache die wirklich so mit so einem, weißt du, also da muss er noch nicht mal irgendwie Feuer pusten, sondern einfach irgendwie aus seinem Nasenloch rausblasen und dieser Stock bricht irgendwie. Das habe ich mich auch gefragt. Aber ja, ist eine gute Idee. Weil ich mich nämlich auch fragte, ob es nicht auch besser wäre, wenn Sir Stephen Darkling nicht die Rüstung anhätte. Ich finde, er sah schon so ein bisschen, ich hätte den, glaube ich, eher ohne Rüstung das versuchen lassen.
Ja. Gute Frage, ja. Dass man ihn vielleicht, dass Seasmoke ihn auch besser riechen kann, um dieses ganz, ganz kleine Prozent Targaryen-Blut vielleicht rauszufinden noch. Ja.
Ja, und Seasmoke hat sich bestimmt auch gestört an dem schlechten Geräusch der Rüstung.
Ganz sicher. Das war der Dealbreaker. Dafür wurde er nach links geswiped.
Genau. Das ist die Schuld.
Ja. Aber ja, also Sir Stefan hat es leider nicht geschafft. Hannah, ich habe dazu noch mal eine Frage. Sind Targaryens eigentlich feuerfest? Weißt du das zufällig?
Oh. Die alte Frage. Ich fand es sehr cool. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Als dann Sir Stefan verbrannt wurde, ist ja auch ein Wärter verbrannt worden. Und dieser Wärter hat dann noch so in der Verbrennung sein Messer gezückt und sich noch irgendwie dabei umgebracht. Wo ich dachte, ist das die Aufgabe? Also im Sinne von, hey, wenn ihr von Drachenfeuer verbrannt werdet, müsst ihr noch innerhalb des Brennens euch selber die Kehle durchschneiden.
Das war schon heftig. Ich glaube, es sollte uns einfach zeigen, dass das solche absoluten Profis sind, dass die ganz genau wissen, das kann jeden Tag passieren, dass ich hier anfange zu brennen und dann einfach ja festes Protokoll haben, was dann zu tun ist. Also einfach anstatt groß zu schreien, einfach Kehle durch und Job erledigt.
Ich fände es ja auch derbe cool, wenn wir mal eine Folge sehen, vielleicht so aus Sicht von so einem Drachenwärter.
Ja, stimmt. Das wäre natürlich auch cool. Mir ist bei der Szene dann aber auch nochmal klar geworden, so ein bisschen blickend auf Game of Thrones, einfach wie krass stark Daenerys dann noch ist, weil wir nochmal drüber geredet haben, was so die besseren und schlechteren Targaryens sind. Und Daenerys hatte einfach drei Drachen quasi an sich gebunden. Und Rhaenyra versucht hier händeringend irgendwie Targaryens oder irgendwen zu finden, die wenigstens einen an sich binden können. Zum Beispiel eine Rhaena schafft das ja auch gar nicht und Daenerys hatte einfach drei. Das ist irgendwie im Vergleich auch nochmal gut zu vergleichen oder zu sehen, ja.
Wobei ich fast sagen würde, dass diese Bindung in der Serie vielleicht stärker war als in den Büchern, oder? Also in den Büchern sind wir ja noch gar nicht so weit, so ungefähr. Aber ich glaube, es läuft eher so darauf hinaus, wenn wir jemals in unserem Leben noch irgendwie das sechste Buch lesen sollten, also englische Variante, dass Daenerys zumindest nicht alle drei richtig kontrollieren kann, oder? Also das würde ich sagen, ist noch so ein bisschen offen.
Das kann sehr gut sein, dass George R. R. Martin als Buchautor das anders sieht. Da habe ich übrigens am Ende auch noch ein kleines Thema. George R. R. Martin und seine Drachenmeinungen, auch in Bezug auf House of the Dragon. Aber ja, kommen wir noch. Was haben wir dann? Oder möchtest du noch was zu diesem Versuch sagen?
Nee, aber ich fand auch cool, also insgesamt, glaube ich, ist uns jetzt allen bewusst, wie krass gefährlich das ist, der Versuch, einen Drachen zu besteigen, zum Ersten. Und zum Zweiten fand ich auch interessant, wie geschockt Rhaenyra war, als sie das sieht. Klar, das war, glaube ich, auch ein Freund von ihr. Also ich würde sagen, von der Queen's Guard vielleicht einer, der ihr auch am nächsten ist. Und hier Sir Eric mit E ist ja auch schon tot. Das fand ich ein bisschen krass. Und nachher kommt es ja auch zu so einem kleinen Disput natürlich hier mit einem anderen Lord. Ich habe den Namen leider vergessen, aus ihrem Rat. Und dann klatscht sie dem ja auch eine.
Ja, genau. Lord Bartimus Keltiger oder Satiger. Ich weiß immer nie, wie man es ausspricht. Aber das fand ich, also ich bin absolut gegen Gewalt, auch bei Game of Thrones. Ich bin nie froh, wenn dort gekämpft wird, das finde ich nicht gut, aber das war einfach so ein befreiender Moment. Und dann auch mit diesem, auch ein zweites cooles Zitat, nachdem ich vorhin Allison schon erwähnt habe, ja, sorry, es ist meine Schuld, dass du mich nicht mehr fürchtest. Das hat irgendwie das so richtig schön zusammengefasst, den ganzen Frust der letzten Folgen mit ihrem kleinen Rat, oder?
Ich wollte gerade sagen, und dann, wir sehen sie ja auch in der nächsten Szene, wie sie da mit ihren Schwertern und Waffen rumspielt. Ne? Sie muss einfach ein bisschen mehr, ja, mehr Macht irgendwie ausstrahlen geradezu. Ne? Und das finde ich aber auch schon bitter, dass eigentlich dieser Rat mit den alten weißen Lords nur beherrscht werden kann, wenn du halt diese Macht aus wirklich explizit ausspielst. Und das finde ich natürlich auch ein bisschen schade.
Na, Rhaenyra ist gefangen in einem toxischen Albtraum der Männlichkeit oder irgendwas in der Art. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung, wenn wir da jetzt schon hinkommen wollen, zu einer Art Ausweg aus dieser toxischen Männlichkeit, die sie umgibt. Die große Szene zwischen Rhaenyra und Missaria. Was sagst du dazu? Hatte sich das angebahnt?
Also ich hätte damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Obwohl, ich glaube, der kleine Wurm ja auch sagt, wenn sie mit den Schwertern darum fuchtelt, it suits you, ne? Ja. Ein kleines Kompliment. Und genau, also wir können ja einmal kurz sagen, dass dann also dieser Plan ausgekundschaftet wird oder ausgebaut wird im Sinne von, wie wir jetzt also die Gerüchteküche in King's Landing nochmal erweitern können, dass also Rhaenyra nur das Beste will und dass also sozusagen ein Gift, ein Geschenk gesendet wird. Und da kommen wir ja später noch dazu, fand ich aber schon mal sehr, sehr schlau. Und dann haben wir natürlich eine Umarmung, du sagst es, vielleicht auch wirklich einfach so diese Sehnsucht auch nach einer Freundin. Also wir wissen ja auch, dass Rhaenyra eigentlich gar keine Freunde oder Freundinnen hat mehr dort in Dragonstone. Klar, sie hat ihren Sohn noch, Jace, ne, der ihr sehr nah ist, aber so ein bisschen, ne, da ist einfach niemand. Und dann ist da jetzt eine sehr kluge, natürlich auch schöne Frau. Und aus dieser Umarmung, ja, wird ein Grieche, ne, ein Duft wird aufgenommen am Nacken. Und daraus entsteht ein Kuss, ein sehr schöner Kuss auch, den ich doch irgendwie komplett verstehen kann, ehrlich gesagt. Und dann werden sie unterbrochen, ne, von jemandem, der so rein eindringt in dieses Zimmer. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Und wir hatten ja auch die Vermutung, und da gab es ja auch viele Gerüchte und viele Memes auch diesbezüglich, ob nicht auch Rhaenyra und Allison vielleicht auch Gefühle füreinander gehabt haben, gerade als Teenager. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, dass das nochmal aufgegriffen wurde. Wie fandst du das?
Genau. Ja, auch. Also ich finde es, also es hat mich ein Stück weit überrascht, aber so in den paar Sekunden vorher hat es sich ja dann schon immer mehr angebahnt. Aber ich habe dann auch überlegt, es passt einfach total gut. Es wurde sehr subtil irgendwie vorbereitet, eben dass wir wissen, dass Rhaenyra auch bi- oder pansexuell ist. Oder zumindest hat mir die Andeutung mit Alice sind. Und es passt für mich auch insofern, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich das Hauptmotiv ist, ich hoffe nicht. Es ist auch eine schöne Rache an Daemon, dass ausgerechnet die beiden jetzt miteinander anbandeln. Ich weiß nicht, ob das zumindest ein bisschen auch motiviert bei ihnen. Aber ja, und einfach weil das ganze Thema, ich hatte es ja gerade schon in der Überleitung gesagt, Männlichkeit und niemand nimmt sie ernst und sie ist nicht gut genug und all das, sie wahrscheinlich auch so frustriert hat und von allen Männern auch enttäuscht wurde, ist es irgendwie ja, für mich auch logisch, dass sie jetzt vielleicht eher nach einer anderen Richtung sich sehnt und es ist einfach, ja, es ist immer sehr cool, wenn wir Charaktere haben, wo es jetzt nicht einfach nur zum Selbstzweck ist, sondern die einfach bisexuell sind. Ich musste sofort natürlich an Oberyn Martell denken bei Game of Thrones, der auch einer der coolsten Charaktere ist überhaupt, was dieses Thema Repräsentation angeht und ich glaube auch sehr vielen sehr viel bedeutet hat und Rhaenyra reiht sich da jetzt, glaube ich, echt gut ein. Ich weiß noch nicht, wo das alles hinführt, aber es hat mich auch in dem Moment positiv überrascht.
Was ich noch etwas schade finde, und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ist, die Szene wird ja eingeleitet dadurch, dass kleiner Wurm also erzählt, woher sie ihre Narbe hat. Und dass also wirklich auch bestätigt wird, dass sie da also von ihrem Vater missbraucht, würde ich sagen, wurde oder auch auf jeglichen Levels irgendwie missbraucht wurde. Und das ist so ein bisschen so dieser, sage ich mal, die Klischeetrope auch in Liebesromanen, weißt du, jemand erzählt etwas sehr Persönliches von seinem Leben und dann kommt es irgendwie so, dann denkst du, der andere öffnet sich so sehr und du hast einen Zugang zu der Person und dann kommt es halt irgendwie zum ersten Kuss. Klar, ist irgendwie auch, kann auch in der Realität so sein, ne, dass es eine Öffnung bedarf. Aber ich, am Ende sehen wir so einen Blick von kleiner Wurm, dass ich immer noch nicht ganz glaube, dass sie wirklich alles ernst meint und nur das Gute im Sinn hat. Denn sie sagt ja auch nochmal, ja, und du bist die einzig richtige Führerin hier der sieben Königreiche und ich werde dir dienen, denn du bist so toll ungefähr und du hast das Richtige im Kopf. Aber glaubst du ihr das wirklich? Glaubst du wirklich, sie ist ehrlich?
Ja, also das ist für mich eben auch noch der spannendste Aspekt bei dem Ganzen, dass das alles noch so offen ist, weil die Kehrtwende von Missaria zu sie hasst alle Lords und alle Adligen in Westeros zu ich küsse jetzt eine Targaryen, die so das Sinnbild von der Macht ist, das geht schon extrem schnell und ja, wir können ihr, glaube ich, alles zutrauen, dass sie auch Rhaenyras Verzweiflung einfach sieht und die Situation jetzt ausnutzt, um irgendwie am Ende auch ihr vielleicht zu schaden und es bleibt auf jeden Fall jetzt spannend, wenn Rhaenyra jetzt so ihre Deckung auch fallen lässt schon.
Genau, aber natürlich toll, ne? Danach geht ja auch Rhaenyra dann wieder in die Höhle da. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen aus wie das Batcave, da wo die Drachen wohnen, und besteigt Cyrax und wird jetzt also aktiv auch in den Kampf eingreifen. Beziehungsweise, Die Message, die sie ja hören, ist, dass also Seasmoke mit einem Reiter gesehen wurde und sie das irgendwie, wer weiß, auskundschaften will, wer da wirklich der Reiter ist. Und das fand ich aber toll, dass wir Rhaenyra jetzt also auch einfach mit im Getummel sehen. Ich will sie weiterhin auf dem Drachen sehen.
Ja, na, sie hat einfach, glaube ich, jetzt wirklich genug, einfach nur rumzusitzen. Wir wissen natürlich, Aegon hatte auch diesen Moment, ist dann auch einfach auf seinen Drachen gestiegen, ging nicht so gut aus. Müssen wir natürlich jetzt schauen, wie das für sie ausgeht. Aber ja, ich freue mich auch, sie einfach wieder in Action zu sehen. Aber dann können wir gerne auch direkt dazukommen. Wer hat denn Seasmoke für sich geclaimed?
Genau, ich bin jetzt immer ein bisschen durcheinander mit den Namen. Also ich nenne das ja weiterhin den einen von Milli Vanilli. Aber das ist, glaube ich, Adam, ist das korrekt?
Adam, genau, mit zwei Ds.
Genau, und Adam fand ich generell ganz interessant. Wir sehen ihn ja auch zusammen im Zusammenspiel mit seinem Bruder Alan. Und ich war in der ersten Szene, wo Alan und Corlys miteinander reden, so verwirrt, warum Alan denn so einen komischen Turban trägt. Aber dann wird die Szene ja auch aufgelöst, dass er also weiße Haare hat, auch wie sein Vater, beziehungsweise wie die Valyrians, wo ja auch nochmal deutlich wird, wir hatten es vorher ja auch schon angedeutet, ne, die Haarfarbe, die weiße Haarfarbe ist natürlich sehr wichtig, um zu erkennen, welche Gene da irgendwie durchlaufen. Und jetzt finde ich es natürlich ganz spannend, eigentlich ist das ja sind das ja Valyrians, also sie sind Söhne von Corlys und die Mutter haben wir nicht mehr erfahren, wer das ist, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es keine Targaryen ist. Und wenn es jetzt Valyrians sind, ist natürlich die Frage, warum können sie eigentlich Drachen fliegen? Denn wir wissen eigentlich aus Old Valyria, dass ja nicht alle Familien Drachenreiter waren. Und soweit ich das weiß, waren natürlich die Targaryens Drachenreiter, aber die Valyrians nicht. Deswegen waren sie ja auch sozusagen sehr stark mit Schiffen und Salt and Sea und Co. Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum kann Adam, wenn er kein targarisches Blut in sich hat, überhaupt Seasmoke fliegen? Denn wir wissen, das ist Laenors Drache und Laenor hatte ja, die Mutter war ja Rhaenys und sie war ja eine Targaryen. Ja. Deswegen, da bin ich noch ein bisschen verwirrt.
Ich auch. Ich habe auch sehr lange drüber nachgedacht, über diese Frage. Eine Theorie, die ich am überzeugendsten fand, ist, dass Seasmoke sich einfach so dolle nach Laenor sehnt, also jetzt gar nicht unbedingt wegen seines Targaryen-Bluts, sondern einfach, weil es sein vorheriger Reiter war, dass er halt riecht, dass Adam sein Halbbruder ist. Also auch wenn das jetzt über Corlys-Verwandtschaft kommt, aber irgendwie sind ja Laenor und Adam ja auch verwandt. Und vielleicht hat das gereicht.
Ja, super cool. Das sagte meine Partnerin auch beim Schauen. Sie meinte, nein, ne, sie riecht den Bruder. Seasmoke ist ein R, glaube ich, hoffentlich. Er riecht die Blutsverwandtschaft. Aber trotzdem, finde ich, holpert das so ein bisschen in dieser Theorie, dass es eigentlich ein Targaryen sein müsste. Denn wenn dem so ist, kann ich ja auch Verwandte suchen von ehemaligen Drachenreitern.
Ja, für mich holpert es allgemein auch noch deshalb, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass Laenor wahrscheinlich noch am Leben ist. Und wenn Seasmoke und Laenor so eine tolle Verbindung haben, warum weiß Seasmoke davon nichts?
Ja, oder warum fliegt er nicht einfach nach Pentos, ne, und sucht ihn? Das kann er ja auch machen.
Eine Sache, vielleicht kann man kurz da noch ein bisschen Buchwissen dazu ziehen. Dort gibt es ja zwei Kandidaten, die als Väter für Adam und Alan in Frage kommen. Also zum einen Corlys, aber zum anderen auch Laenor. Laenor würde natürlich das mit dem Targaryen-Blut dann erklären, weil eben seine Mutter eine Targaryen war. Dummerweise, Laenor hatte nicht wirklich viel Interesse daran, also an Frauen. Deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass er Kinder hatte. Also er hatte ja auch mit Rhaenyra keine Kinder, zumindest nicht wirklich, nur offiziell. Ja, ich weiß nicht. Also ich bleib bei der Sache, er riecht wie Laenor. Das muss mir reichen.
Nee, das passt ja auch gut. Und ich muss auch sagen, die Art, wie Seasmoke jetzt sozusagen seinen Reiter claimt, also ich fand auch schön, mal so das andersherum zu sehen. Also nicht nur, dass der Reiter den oder die Reiterin den Drachen oder die Drachen claimt, sondern andersrum, dass auch ein Drache sich eigentlich seinen Reiter oder Reiterin suchen kann, fand ich irgendwie derbe cool und auch sehr spannend. Ich fand's toll.
Ja, es ist schon krass. Also wenn der Drache sich so aufdrängt, das, ja. Aber es ist natürlich auch ein Geschenk, ne? Alle anderen reißen sich darum und er kriegt das jetzt einfach so. Bei der ganzen Szene mit der Verfolgungsjagd, natürlich auch ganz cool inszeniert, aber ist dir aufgefallen, dass sich ganz am Ende Seasmoke wieder angeschlichen hat? Hast du das auch gesehen?
Angeschlichen, also ich meine, er landet da ja, wo, glaube ich, Adam hingefallen ist und dann küsst, also nicht stupst er ihn wieder so, ne? Also sein Kopf geht wieder so ran. Meinst du das oder was meinst du?
Nee, als Adam hinfällt, ist erstmal so 5 Sekunden Stille und wir sehen Seasmoke nicht mehr und auf einmal taucht er dann aus dem Nichts auf, so einen Meter vor ihm.
Aber ich dachte, er landet dann so vor so einem Meter vor ihm, so krumm.
Ja, aber das müsste man ja auch schon hören oder sehen. Also er wirkte sehr überrascht. Naja, das alte Thema.
Das stimmt. Aber es sah toll aus. Also ich dachte mir auch so, Gott, das nächste Mal, wenn ich an der Beach irgendwo rumlaufe, habe ich auch Schiss, dass mich irgendwie ein Drachen claimt.
Ja, für mich ist natürlich auch noch jetzt für das ganze Kampfgetue oder die ganzen Machtverhältnisse ist jetzt natürlich auch noch wichtig, wer wird dann Adam auf seine Seite ziehen? Also natürlich, sein Vater ist Corlys, also könnte man ja sagen, er ist jetzt auch auf Rhaenyras Seite, aber er hat jetzt auch nicht das Superverhältnis zu Corlys. Vielleicht möchte er sich an Corlys rächen und geht zu den Grünen. Vielleicht will er mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben und haut ab und hat Spaß. Aber ja, wird natürlich spannend, wer Adam in sein Team kriegen kann.
Ja, und ich fragte mich, ob deswegen auch Rhaenyra sagt so, okay, ich muss jetzt sofort dahin und ne, diesen Kandidaten irgendwie jetzt auch auf unsere Seite ziehen und überzeugen. Weil wer Seasmoke reitet natürlich jetzt in der jetzigen Verteilung der Drachen, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Andererseits frage ich mich auch, entsteht dann wirklich so ein Überzeugungskampf? Was bieten die einzelnen Parteien demjenigen? Schon wild.
Ja, stimmt. Bleiben wir vielleicht noch bei den Drachen, aber gehen dafür ins Vale, also ins grüne Tal. Hier war natürlich die andere Szene, wo ich mich gefreut habe und an dich denken musste. Wir sehen Babydrachen. Yay.
Baby-Dragos. Ich musste auch ein bisschen an Adam denken.
Ja, stimmt natürlich. Genau, Adam war, glaube ich, der Erste, der das aufgemacht hatte, das Fass, ne?
Ja, yep. Und wir sehen ja auch, wenn ich es richtig gesehen habe, Stormcloud, ne? Den Drachen von Aegon.
Aegon müsste es sein, ja.
Also Aegon der Dritte, ne? Aegon der Dritte ist das dann, oder?
Ja, wahrscheinlich dann, genau. Rhaenyras Aegon.
Aber ja, da war natürlich toll. Also generell auch dieses, wie sie spielen. Wir sehen ja auch noch wieder, dass Rhaena da so einen kleinen Spieldrachen in Anführungsstrichen in der Hand hält. Aber dann kommt ja Lady Jane rein. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das interpretiert hast, dass Lady Jane auch Rhaena sehr schnell weghaben will ungefähr. Also sie sagt explizit so, ja, hier, ne, der Dude da aus Pentos will euch wieder aufnehmen. Ein Schiff steht bereit und ich gebe euch noch 6 Bewachungspieps. Und jetzt hopp, hopp, weg mit euch.
Ja, stimmt. Ja, es war schon ein bisschen ungastfreundlich, das stimmt schon. Aber Rhaena hat ja auch nicht wirklich Lust zu gehen, ne? Also das ist ja dann noch die andere Sache. Du hast die Babydrachen bekommen, ich habe aber auch meins bekommen. Nämlich wir sehen die Andeutung eines wilden Drachen. Ja, wir wissen noch nicht, ob Sheepstealer ist. Ich meine, die Indizien, da ist ein wilder Drache, der klaut Schafe. Könnte natürlich Sheepstealer sein, ich weiß es nicht. Aber ja, höchstwahrscheinlich ist es Sheepstealer. Das wäre natürlich extrem spannend, weil Rhaena hat ja da irgendwie großes Interesse daran. Glaubst du, sie deuten da an, dass Rhaena versucht, Sheepstealer zu zähmen?
Ich glaube, das soll wirklich angedeutet werden, oder? Sonst macht es wenig Sinn. Wenn Rhaena da die auch verkohlten teilweise Schafe sieht und generell eine Faszination natürlich hat mit Drachen. Wir wissen, sie hat ja noch keinen Drachen. Sie ist natürlich sehr stark dahinterher, auch einen zu bekommen und aktiv natürlich ins Kriegsgeschehen einzugreifen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass dorthin die Reise geht. Und das wäre natürlich wahnsinnig spannend, weil das können wir schon vorweg sagen, das entspricht natürlich nicht den Büchern oder dem Buch.
Das wäre sehr anders, ja. Ja, genau, ich habe da von unserer Kollegin Sandra auch noch einen guten Tipp bekommen, nämlich George R. R. Martin hat auf seinem Blog Not a Blog was dazu geschrieben, dass wir dort Sheepstealer im Vale sehen. Und das fand er gar nicht so gut. Also er betont dort, dass Drachen oder auch wilde Drachen in dem Zusammenhang nicht einfach so in dieser Gegend unterwegs wären. Das ist einfach nicht Teil seiner Lore. Und er sagt dann auch noch, Fantasy muss einfach gut verwurzelt sein in der Lore, auf der sie basiert. Und man kann Fantasy, das Schlagwort nicht einfach, man könne es nicht einfach als Lizenz nutzen, alles zu tun, was möglich ist oder denkbar ist. Und dann noch der Satz, ignore Canon oder Canon. Ja, was? Ich sag's nochmal. Ignoriert man den Kanon, dann ist die Welt, die man kreiert hat, fällt sie einfach auseinander. Also es ist einfach anscheinend auch nach den Vorstellungen des Autors, des Schöpfers dieser Welt nicht möglich, dass Sheepstealer dort ist. Also das wäre natürlich auch noch eine große Buchänderung.
Was ich natürlich wild finde, ist, dass ihn mehr stört, dass Sheepstealer irgendwie mal einen, ich weiß nicht, einen Ausflug macht, statt dass jetzt irgendwie, wie heißt er?
Von Lano? Seasmoke? Ja.
Dass Seasmoke jetzt einfach geclaimed wird, ohne dass wir wissen, ob sein eigentlicher Reiter tot oder lebendig ist und der jetzt neue geclaimte Reiter eventuell kein targarisches Blut hat. Also ich finde, das klingt für mich, als wären da mehr Brüche im Lore, als dass jetzt, wie gesagt, ein Drache eventuell einen Ausflug macht. Oder nicht?
Ja, es ist ein sehr langes Statement. Also er hat noch andere Sachen, die ihn bei den Drachen gerade beschäftigen. Ich werde das dann einfach auch in die Episodenbeschreibung verlinken. Aber ich finde es immer spannend, wenn der Autor dann direkt natürlich sich auch gegen Entscheidungen in der Serie stellt. Wir hatten ja einmal eine Sache, wo George R. R. Martin auch die Serie gelobt hat für eine Buchänderung. Aber das war eher was Triviales. Da hat er nämlich gesagt, er fand es gut, dass Cheese einen Hund hat. Also, das ist so das, wo er mitleben kann. Aber wenn Sheepstealer nicht da ist, wo er hingehört, oder ihn vielleicht wer anders claimt, dann scheint er da nicht so happy zu sein. Schauen wir nochmal, ob das am Ende eine gute Idee ist, falls es überhaupt dahin geht natürlich.
Finde ich aber generell interessant, dass er sich jetzt sehr häufig auch äußert, ne, bezüglich House of the Dragon. Interesting.
Ja, ja, ich finde es eigentlich auch gar nicht schlecht, weil man kann ja auch das Buch und die Serie sehr unterschiedlich halten, weil das lässt dann auch beides sehr interessant. Also ich finde manche Änderungen auch interessant, so wie das genau mit Rhaenyra und Missaria spielt im Buch natürlich auch gar keine Rolle. Es muss nicht heißen, dass es nicht passiert ist in der Lore. Also irgendwelche Maester wüssten ja nichts von diesem Kuss hinter verschlossenen Türen. Aber ja, finde ich in dem Fall eigentlich auch eine gute Änderung. Dann haben wir noch das große Finale, den Aufstand in King's Landing. Und das war natürlich ein richtig cooles Bild, diese kleinen Versorgungsschiffchen, die Missaria dort unter schwarzer Flagge von Rhaenyra geschickt hat. Es war natürlich, glaube ich, auch eine Anspielung an die Luftbrücke damals nach Berlin. Also wie man einfach sich mit Propaganda die Unterstützung des Volkes sichern kann. Und das ist, glaube ich, auch so das Thema der ganzen Folge, dass es also sie heißt ja auch Smallfolk, es gibt ein Monster, was noch viel, viel mächtiger ist als alle Drachen, nämlich ein wütendes Volk. Und wie hat dir dieses ganze Setpiece gefallen?
Fantastisch. Also ich fand es wirklich sehr bewegend, wie diese Schiffchen da ankamen, das Essen drin hatten, wie klug. Ich fand es generell auch sehr klug, also das so zu machen. Wir sehen ja auch vorher noch die Gerüchteküche, die wie heißt es? Zugespitzt wird
angeheizt.
Dort in der,
ja.
Angeheizt, genau so, angeheizt wird in der Taverne. Das fand ich auch ganz schön, dass wir da so verschiedene Charaktere sehen, die aufeinandertreffen. Also hier einmal Ulf, Adams liebsten Freund, dann Diana, ne, die Kellnerin wieder, die da ja wegen der Vergewaltigung von Aegon aus der Red Keep verstoßen wurde. Und wir sehen ja auch noch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Lady, die das alles anstachelt, ist ja auch die Geliebte sozusagen da aus dem Bordell von Aemond.
Genau, die heißt Sylvie, habe ich nochmal nachgeschaut. Ja. Also ja, Diana und Sylvie haben beide sehr, sehr gute Gründe, die Brüder Aegon und Aemond zu hassen. Das steht schon mal fest.
Und das fand ich so toll. Also, dass diese Welt einfach in King's Landing lebt natürlich auch sehr viel mehr, wenn wir da noch so ein paar kleinere Charaktere sehen. Und dann, also wie gesagt, die Stimmung wird angeheizt durch die Taverne, die feiern da groß und wir verhungern hier und essen nur Fisch und nichts anderes. Und dann kommen halt diese Boote an mit Salat und ich weiß nicht, was da noch drin war, Fleisch wahrscheinlich. Ne? Sie wollen ja immer Fleisch haben. Fand ich schon cool. Und ich finde auch interessant, dass, ich meine, die Folge heißt ja auch, ne? Ich glaube, The Small Folk. Dass natürlich genau. Das Volk ja auch mächtig ist, also allein von der Anzahl her, ist es einfach ein sehr mächtiger Faktor in King's Landing, was natürlich wahnsinnig viel Unruhe auch schaffen kann und gefährlich auch sein kann natürlich für die Oberen. Und das fand ich schon, ich fand das schon cool.
Absolut, ja. Aber ich finde es auch gut, dass wir jetzt so schnell schon sehen, was da eigentlich der Plan war mit dem Gerüchte streuen und so weiter. Meine Freundin hatte gesagt, warum, wenn Diana und Sylvie schon so weit sind, da hier irgendwie zu sagen, Aemond feiert da große Feste jeden Abend, während sein Volk hungert, hätte man ihm doch auch noch ganz easy den Mord an Jaehaerys noch anhängen können. Also das wäre sogar noch belastender für ihn, weil das würde auch Rhaenyras Seite wieder total ins Reine bringen mit dem Volk. Weißt du, was ich meine?
Oh, stimmt.
Er hat den kleinen Prinzen getötet, um sich den Thron zu klauen. Das wäre ja total plausibel auch.
Hätte man doch nochmal so sagen können. Vielleicht ist das zu komplex, weißt du? Vielleicht bleibst du bei einer Nachricht, die simpel ist und die man besser, weißt du, verteilen kann. So
Kommunikationswissenschaft.
Genau. Ja, verwässer die eigentliche Message nicht, weißt du?
Guter Punkt. Wir sehen auch unseren alten Freund Hugh Hammer wieder, der seinen Hammer rausholt und einen anderen unschuldigen Mann verprügelt für die Lebensmittel. Kann man ihn, glaube ich, jetzt nicht groß verurteilen. Seine Familie hungert. Aber ja, er ist ja immer so ein bisschen so eine Schwachstelle auch in dieser Staffel. Ja, jetzt teilt er auch mal aus, so wie Rhaenyra.
Genau. Ich fand es nur ganz interessant, dass jetzt also die Entwicklung ja auch sehr deutlich wird. Am Anfang ist er noch so, nein, Aegon wird mich ja bezahlen und nein, ich habe gute Arbeit geleistet, das Geld wird kommen, ne, und ist noch sehr, sage ich mal, pro und auf der guten Seite und jetzt so, okay, scheint es wirklich das Elend einfach auch und die Not so groß zu sein, dass er einfach den Dude da wirklich eine reinballert und das Essen klaut, also oder mitnimmt. Mhm. Fand ich schon krass. Was mich dann ein bisschen gewundert hat, ist, wir sehen dann ja auch Alicent und Helaena in der Sept und der Mob, ne, das geht los da draußen. Und dann werfen auch Leute wieder mit Essen, wo ich dachte, oh Gott, wenn es so knapp ist, würde ich doch nicht mit Essen werfen, oder?
War das Essen?
Also wir sehen auf jeden Fall, glaube ich, was Grünes fliegen. Ich dachte, das wäre ein Salatkopf. Und dann gut sehen wir den Fisch. Wir haben gehört, Fisch gibt es im Übermaß, das kann ich okay. verstehen. Aber ich meine, ich sehe da einen grünen Salatkopf, der da auch fliegt. Okay.
Ja, das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Werfen irgendwelche T-Bone-Steaks so. Wir sind hungrig. Vielleicht war das mit dem Kohlkopf auch eine Anspielung an Kristen Kraut, weil sie Kraut, Kohl, dass sie wussten, dass Allison das besonders trifft. Ja, nee, keine Ahnung. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ja, das wäre ein bisschen seltsam auf jeden Fall. Aber auch eine sehr beklemmende Szene wieder für die beiden. Wir hatten ja am Anfang schon die Parade, also am Anfang der Staffel, wo sie schon so bedrängt wurden, aber sehr positiv aufgenommen worden von dem Volk. Und jetzt sehen wir, wie genau das Gegenteil passiert und wie schnell das auch gehen kann, dass sich die öffentliche Meinung dreht. Das erleben wir, glaube ich, auch alle in unserem politischen Alltag momentan, wie schnell die Dinge gehen. Und ja, war sehr spannend.
Absolut. Und dann sehen wir ja auch, wie die Kingsguard dort also sehr schnell von einem Typen die Hand abhackt. Und was ich da sehr cool fand, ich weiß nicht, ob du es genauso gesehen hast, da ist ja ein Kingsguard, der so ein bisschen überfordert ist mit seiner Waffe. Ne? Er zieht das Schwert, aber er zittert so ein bisschen und weiß nicht, wie er die Leute irgendwie von sich weghalten soll. Und dann fragte ich mich, ob das einer von den Dudes ist, die Aegon da einberufen hat, einer von seinen Saufkumpanen. Weil ich finde, das würde Sinn machen. Oh, gute Frage. Wir fragten uns ja immer, oh Gott, nimm doch nicht so schlecht ausgebildete Ritter als deine Guards. Und ich glaube, dass wir jetzt eigentlich, ja, die Quintessenz davon sehen, dass die einfach sehr schlecht sind, auch in der Verteidigung, gerade bei solchen Mob-Szenen.
Gute Frage, ja, doch, das könnte durchaus sein. Ich weiß nicht, ob man es hört bei mir im Hintergrund. Es fängt gerade an zu regnen und zu donnern. Also ich hoffe, es ist nicht zu laut als Störgeräusch im Hintergrund. Ich habe wieder keine ganz störungsfreie Umgebung, aber ich denke, wir sind dann auch gleich fast am Ende.
Also ich höre nichts. Ja. Ich glaube, wir können einfach weitermachen.
Okay, gut.
Aber das fand ich schon ganz interessant. Aber ich glaube, ja, dann kommt natürlich meine Szene, wo ich aufgeschrien habe und dachte, nein, sie fliehen dann also in die Kutsche. Ja, die Kutsche musste noch mal irgendwo rumstehen. Und dort fliegen die beide rein. Aber ja, also es passte irgendwie auch. Und ich fand es auch ganz, es sah auch sehr cool aus, wie die beiden Ladies dann sozusagen in ihren Kleidern den Schleiern da die Treppen runterrennen. Und natürlich, dass dieser Mob, das ist ja immer furchtbar, gerade also auch speziell als Frau. Klar, als Mann im Mob möchte ich auch nicht stecken, ja. Aber speziell als Frau möchte ich auch nicht im Mob stecken.
Ja, das haben wir auch bei Game of Thrones ab und zu erlebt. Sansa, glaube ich, gerät in einer Episode sehr in so einen Mob, was auch ähnlich gruselig war. Und es ist einfach auch so bitter, dass es jetzt ausgerechnet Alicent, aber vor allem auch Helaena trifft. Also Helaena ist mit Abstand die unschuldigste Seele dort bei den Grünen. Und dass sie jetzt als erstes diese Wut zu spüren kriegt, ist einfach nicht nett. Aber so ist es halt im Leben. Es trifft dann oft die am wenigsten dafür können.
Vielleicht noch eine Frage. Wir hatten doch die Szene mit Helaena, wo sie so drei kleine, sind das so Crickets, glaube ich? So kleine Insekten, wo die in so kleinen Käfigen sind. Und die eine Cricket singt nicht mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Wer, glaubst du, ist damit gemeint, wenn das eine Vorsehung war?
Naja, bei drei denke ich natürlich gleich an die drei Geschwister oder die drei Brüder. Aegon vielleicht? Oder an wen hast du gedacht?
Genau, ich fragte mich auch, ob es Aegon ist, aber in der Folge hören wir ja auch, dass Aegon aufgewacht ist und wieder sprechen kann. Deswegen würde ich fast Aegon ausschließen. Ich habe mich gefragt, ob es dann vielleicht eine von den Crickets, ob das Alicent sein soll, die also jetzt mundtot gemacht wird in dem kleinen Rad. Dann frage ich mich aber, wer sind denn die anderen beiden?
Ha, ja, stimmt. Kristen und der Tylan. Nee, ich weiß
Otto
nicht, aber ja,
so? Gut.
Vielleicht, ja. Also da wäre es super spannend, auch, glaube ich, nochmal Zuschriften zu erbitten von unseren ZuhörerInnen, wer das sein könnte. Sehr spannend, ja.
Genau, schreibt uns gerne. Dann auch nochmal ganz liebe Grüße gehen raus an Obedia via Apple Podcast und Lin Lee 83. Dann haben wir noch viele Zuschriften bekommen oder viele kleine Memes vor allem. Also hier von Basti via Instagram. Übrigens auch von Sankt Podcast. Gerne.
Oh, wirklich?
Ja, auch eine kleine süße DM. Ja. Von Nicole, von Proximus. Also vielen lieben Dank. Das macht immer wahnsinnig Spaß, wenn man dann bei Insta aufmacht und wieder mit Memes irgendwie befeuert wird. Also vielen, vielen Dank für eure ganzen lieben Zuschriften. Auch einen lieben Gruß, auch via Mail an Patrick, der nochmal ein bisschen was wegen der Technik fragte. Ja, jetzt mit Technik gerade im Urlaub kann es noch ein bisschen schwierig sein. Wir haben die Augen auf unsere Aufnahmen. Wir hoffen, das klappt alles wunderbar. Aber wenn wir dann nächste Woche wieder in Berlin alle zusammen sind, dann natürlich auch mit Adam hoffentlich, dann haben wir hoffentlich wieder das alte, gute Setup.
Ja, wir sollten vielleicht noch ein kleines Fazit machen, oder? Möchtest du anfangen?
Kurzfazit. Ich fand die Folge sehr gut. Sie hat mir gefallen. Ich fand hier das Claiming von Seasmoke, also das erste Claiming, was nicht geklappt hat, und das zweite, was dann geklappt hat, fand ich super spannend. Ich fand, das war so ein bisschen das Highlight. Natürlich auch der Kuss zwischen Rhaenyra und Missaria. Ich freue mich, was da irgendwie weiterhin passiert. Ich hoffe weiterhin, dass die Absichten gut sind vom kleinen Wurm. kleine Rad, wahnsinnig viele Informationen, neue Strukturen, neue Entwicklungen, die da entstehen. Harrenhal, leider Division, wieder mein absoluter Minuspunkt und schnöde, dröge, ich kann es einfach nicht ab. Aber insgesamt fand ich es eine sehr, sehr gute Folge und würde aber, glaube ich, auch nicht höher als 4 geworfene Salatköpfe gehen. Ich fand, sie hat mich doch ein bisschen, ich finde, da müssen jetzt doch noch ein bisschen, ich will fast ein bisschen mehr Action-Set-Pieces haben, Bjarne. Ich weiß nicht genau warum, aber ich will irgendwie mehr Schlachten, Action, klar, wir hatten Feuer, aber irgendwie, ich finde, die Staffel ist schon vom Pacing her recht langsam und ich finde, da muss jetzt so ein bisschen Druck und Verve irgendwie rein.
Mm, ja. Oh, jetzt wird der Regen lauter. Bei mir hier gerade. Aber ich kann eigentlich auch alles nur unterschreiben, was du gesagt hast. Also die Stärken haben wir, glaube ich, Stärken und Schwächen beide gleich gesehen. Ich bin aber bei 4,5 Köpfen, Kohlköpfen gelandet tatsächlich. Einfach, weil ich damit klar machen wollte, dass mir diese Folge besser gefallen hat als die letzte. Aber es ist natürlich auch noch Luft nach oben. Und ich denke jetzt nächste Woche das Vorfinale, danach das große Finale, da werden wir auch noch die Action, die du vielleicht gerade vermisst, zu sehen kriegen.
Wupp, wupp. Ich freue mich. Dann bleibt alle gesund, genau. Lasst euch nicht von Regen oder Ähnlichem irgendwie einschränken. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Alles klar. Ciao.